D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Habemus Präsidentem. Nomen est Donaldus Tuscus. Latein in der 10. Klasse abgewählt. Merkt man gar nicht, oder? Jedenfalls ist der Pole Donald Tusk heute als EU-Ratspräsident wiedergewählt worden und rund um die Wahl gab es einen kleinen Politik-Krimi. Habt ihr gerade im Update gehört, sein Heimatland hat für einen Eklat gesorgt. Wir sprechen gleich so gegen 6:45 mit unserem Reporter beim EU-Gipfel darüber, mit welcher Stimmung dieser Gipfel jetzt weitergeht. Außerdem Thema der Bombenblindgängerfund in Düsseldorf, Pascal. Also geht das jetzt immer so weiter, dass wir die nächsten hunderte von Jahren immer wieder Bomben finden, sie entschärft werden müssen, die Leute müssen aus ihren Häusern raus.
Das kann noch ein bisschen so weitergehen. Also okay. Tausende von Blindgängern können noch in deutschen Böden liegen, in der Tat.
Ja. Du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Was ist dabei rausgekommen bei deiner Recherche? Wie findet man die Dinger?
Es gibt verschiedene Taktiken mit Metalldetektor und so weiter, aber du musst natürlich da auch erstmal hinkommen, wenn die ganz tief liegen. Musst du bohren mit Sonden. Also du kannst echt Aufwand treiben.
Pascal Fischer erzählt gleich mehr. Am Mikrofon Ralf Günther. Euch einen schönen Abend.
D-Radio Wissen.
Große Aufregung heute in Düsseldorf. Kitas dicht, Autobahnen gesperrt, Zugstrecken lahmgelegt. Sogar Flüge wurden kurzzeitig verschoben. Gestern, da wurde bei Bauarbeiten im Norden der Stadt ein britischer Blindgänger gefunden. Eine 5-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Mal wieder, so weit, so langweilig. Aber trotzdem, 8000 Menschen im Umkreis von einem Kilometer sind evakuiert worden. Kurz nach 2:30 war die Bombe dann entschärft heute. Wir haben uns gefragt, hört das mal auf? Ja, über 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ständig finden wir diese Dinger noch. Gibt es denn so viele Blindgänger, Pascal?
Ja, natürlich gibt's die. Ich habe mal in Hamburg angerufen. Dort gibt's einen sehr aktiven Kampfmittelräumdienst und Peter Bode dort, der hat mir erklärt, man schätzt grob für Deutschland 10-13% der Bomben im Zweiten Weltkrieg waren Blindgänger oder laut Studien sogar noch mehr.
Es wird hier in Deutschland immer von ausgegangen, so von einer Blindgängerquote um die 13%. Im Ruhrgebiet, dort hatten mal deutsche Feuerwerker über 3 Monate lang das Blindgängerverhalten der Engländer analysiert und die sind in diesen 3 Monaten auf circa 25% Blindgänger gekommen.
So, dazu muss man jetzt wissen, 1,5 Millionen Tonnen Bomben wurden abgeworfen damals. Wenn du das mal so überschlägst, sagen wir mal, das sind 3.500.000 Kilo Bomben. Nur mal so zum Rechnen. Ne? Es gibt auch kleinere Bomben natürlich von damals. Das wären dann 300.000 bis 750.000 Blindgänger. Oder mehr, ne? Wenn du eben von kleineren Bomben ausgehst.
Und warum sind die nicht losgegangen?
Naja, das liegt einmal an den Zündern. Manche Zünder sind in der Luft vereist und funktionierten dann nicht mehr. Oder es gibt so Aufprallzünder. Wenn die jetzt aber ins Wasser oder in so Torf fallen, dann ist der Aufprallschock einfach nicht krass genug. Manchmal gibt es auch chemische Langzeitzünder, so wie jetzt in Düsseldorf. Und die sollten gar nicht sofort hochgehen. Da war die Idee, die sollen irgendwann hochgehen. Mhm. Also das ganze Gebiet mit Explosionsgefahr verseuchen sozusagen und dem Gegner mühsame Entschärfungsarbeiten aufzwingen.
Jetzt könnte man sich ja fragen, eine ganze Weile ist diese Bombe nicht hochgegangen. Warum jetzt die Hektik so plötzlich?
Ja, manchmal sind die Zünder dann auch wieder was anderes, nämlich sensible, gespannte Zündnadeln. Oder es finden auch chemische Langzeitreaktionen statt. Beim Stoff Tetramin-Kupfer-2-Nitrat können sich Kristalle bilden, quasi wie Ausschwitzungen aus der Bombe. Und das macht dann alles extrem berührungsempfindlich.
Da wird es durchaus noch die eine oder andere Selbstdetonation geben. Wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg ca. 100 Selbstdetonationen. Das untersucht ja kein Mensch mehr wissenschaftlich.
Ja, und das ist gleich das nächste Problem. Man hat natürlich diese Bomben kaum. Und wenn dann was detoniert, dann weiß man ja wieder kaum, was das da war, wie die Bombe gebaut war. Und selbst wenn man die hat, also musste man ganz ehrlich sagen, 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, da will kein Professor mit veralteten Stoffen sein Labor hochjagen, sagt Peter Bode.
Zufallsfunde sind das eine, aber sucht man nicht aktiv genug nach den Dingern?
Ja, tut man schon. Man guckt auf Luftbildern der Alliierten nach, man guckt auf historische Straßenfotos. 37 Leute machen das in Hamburg, also ein ganz großes Team. Manchmal sieht man auch kleinere Löcher dann auf diesen Fotos, die sind nur so 2 Meter breit. Dann weiß man, ah, das sind Minikrater von nicht detonierten Bomben. Mehr als 11.000 Bomben hat man so allein in Hamburg geborgen seit 1940. 3.000, schätzt man, verstecken sich noch irgendwo.
Allein in diesem Mini-Bundesland?
Ja.
Hatte man nicht genug Leute?
Ja, wie du siehst. Ne? Dann stehen da ja auch mal gerne Häuser drauf. Dann sieht man das also erstmal nicht. Man hat das also einfach zugeschüttet, wusste das nicht. Oder es fehlte an Material, gerade bei so feuchtem Boden.
Weil man einfach nicht in der Lage war, das Wasser abzupumpen. Es gab keine Pumpen hier in Hamburg, die diesen ungeheuren Wasserandrang, der denn im Grundwasserbereich herrscht, das abzupumpen.
Ja, ab einer bestimmten Tiefe wiederum findet man die Bomben auch nicht mehr mit Metalldetektoren. Man muss also wirklich aufwendig Probebohrungen machen und mit Sonden arbeiten.
Was eigentlich mit dem ländlichen Bereich, wer da wohnt, abseits von ehemaligen Kriegszielen?
Ja, da kannst du auch noch nicht aufatmen. Die Truppen damals haben sich ja in Bodenkämpfen mit Granaten beworfen. Und da weiß man dann gar nicht, wie das zu beziffern ist, was da noch so rumliegt. Und es gab ja dann auch Rückzugsgefechte. Das lief dann so, die deutschen Soldaten haben ihre Munition einerseits erstmal versteckt, dann konnten die aber später nicht mehr ran, haben das vergessen. Oder die mussten sogar die Munition einfach zurücklassen.
Der deutsche Lanzer möchte natürlich dem damaligen Feind doch keine Waffen und Munition hinterlassen. Und das führte ja dann tatsächlich zu einer Art von Entsorgung, die ziemlich hektisch war. Das heißt, man hat also vielfach Teiche, Tümpel, Flüsse, Seen und so weiter dafür benutzt, eben mal schnell was loszuwerden.
Also Gefahr ist überall.
Bei uns haben sie mal hinterm Haus, da war so ein kleines Gartenstückchen, haben Kinder rumgebuddelt und haben auch eine Handgranate, eine alte, gefunden.
Ja.
Wurde alles abgesperrt, Polizei ist gekommen und alles. Bin nicht ins Haus gekommen, wegen so einer ganz alten Uhr. Ist nichts passiert,
glücklicherweise. Ja, aber typisch.
Danke, ja. Pascal. Hier ist die Radio Wissen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wie reagieren Polizei und Bundeswehr bei einem Terrorangriff in Deutschland? Das wurde an den vergangenen 3 Tagen getestet und gleichzeitig natürlich geübt. In 6 Bundesländern bei uns, in Bavü, in Bayern, in Bremen, in NRW, in Saarland und in Schleswig-Holstein. Da wurde der Ernstfall geprobt. Wie eingreifen, wenn in Deutschland ein Terrorangriff verübt wird? Wie laufen Kommunikation, Koordination und Alarmketten in einem solchen Szenario? Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die Übung im Vorfeld so beschrieben.
Ich habe nicht vergessen, dass es ein Gebot der Vernunft ist, dass man für den äußersten, für den schlimmsten Fall, von dem man hofft, dass er nie eintritt, Vorsorge leisten muss.
Michael Götschenberg, Terrorismusexperte der ARD. Wie genau hat denn dieser extreme Ausnahmefall ausgesehen, der da in den vergangenen 3 Tagen simuliert wurde?
Da wurden verschiedene Szenarien zugrunde gelegt, wie zum Beispiel ein Anschlag auf die Wasserversorgung einer großen Stadt oder auch eine Geiselnahme in einem Konsulat bis hin zu einem Anschlag an einem Bahnhof. Im Endeffekt aber geht es darum, dass das Szenario, das hier zugrunde gelegt wurde, eben nicht ein einzelner Anschlag war, der für die Polizei beherrschbar wäre, nach allem, was man weiß, sondern dass man davon ausgeht, dass man es hier mit multiplen Anschlägen zu tun hat, die mehr oder weniger gleichzeitig stattfinden und dass man eben am Ende auch mit Terroristen zu tun haben könnte, die mit Kriegswaffen ausgestattet sind. Und für ein solches Szenario will man eben Vorsorge treffen und hat deswegen eben auch mal dieses Zusammenspiel mit der Bundeswehr geübt.
Und wie genau hat man dieses Szenario simuliert mit Schauspielern?
Nein, im Endeffekt völlig unspektakulär. Es ging hier vor allem darum, dass sich mal alle an einen Tisch setzen und die Kommunikationswege aufeinander abstimmen. Das kann natürlich nur ein erster Schritt sein, aber wenn man weiß, dass die Bundeswehr und die Polizei völlig unterschiedliche Arten haben, intern zu kommunizieren, dann macht es sicherlich Sinn, das mal praktisch zu üben, dass man für den Ernstfall eben auch wirklich schnell und natürlich auch verschlüsselt miteinander reden kann. Der nächste Schritt muss jetzt natürlich sein, dass man solche Szenarien dann auch mal praktisch übt, also mit Truppen, mit Einsatzfahrzeugen, um dann eben zu gucken, funktioniert nicht nur die Kommunikation, sondern eben auch die praktische Arbeit zusammen.
Multiple Anschläge gleichzeitig, ist das ein realistisches Szenario hier bei uns in Deutschland?
Na, das ist das absolute Worst-Case-Szenario, aber wenn wir uns angucken, was wir in Paris gesehen haben, dann war man da so sehr weit nicht von entfernt. Also die Anschläge in Paris im November 2015 mit mehreren Anschlagsorten, Bataclan, französische Restaurants, Stadion, dann ist das eigentlich schon ziemlich nah dran. Und wenn wir uns dann noch vorstellen, dass das natürlich auch sein könnte, dass sowas über das ganze Land verteilt stattfindet, dann wäre das durchaus ein denkbares Szenario, aber es ist eben das Worst-Case-Szenario, das wir hoffentlich niemals erleben werden.
Kommen wir mal zu den Ergebnissen dieser Übung. Wie ist es gelaufen?
Ja, offenbar ganz gut. Es gab so ein paar Startschwierigkeiten bei der Bundeswehr, weil irgendwelche Genehmigungen nicht da waren, wo man sich dann wundert, wie kann das sein? Ja. Ihr habt das doch alle beschlossen. Aber gut, da kann man jetzt drüber lachen. Im Endeffekt wird sowas im Ernstfall natürlich alles keine Rolle spielen. Genauso wie auch die ganzen juristischen Fragen, die da jetzt aufgeworfen werden. Wenn wir mal ehrlich sind, wenn es wirklich dazu kommt, alle keine Rolle spielen werden, da wird auch niemand aufstehen und sagen, halt, halt, das Grundgesetz verbietet jetzt möglicherweise in diesem konkreten Fall die Bundeswehr in Marsch zu setzen. Wird niemand tun. Wenn wir wirklich so ein Szenario erleben, wird man sich ganz schnell entscheiden, ist das nötig oder nicht. Und hier geht es vor allem darum, dass die Polizei ziemlich schnell am Ende ist, wenn es darum geht, sich eben auch gegen schwere Waffen zu schützen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man die Bundeswehr möglicherweise brauchen könnte. Wenn da jemand mit Panzerfäusten unterwegs ist, dann hat die Polizei sehr schnell nicht die nötigen Fahrzeuge, um solchen Terroristen zu begegnen. Und dann könnte man in der Tat die Bundeswehr brauchen.
Hm. Vor allem von den Grünen ist Kritik an dieser Übung laut geworden, die Bundeswehr im Inland einzusetzen. Warum sperren die sich so dagegen?
Ja, weil es in Deutschland eine grundsätzliche Debatte immer darüber gibt, ob die Bundeswehr im Inland überhaupt eingesetzt werden darf. Das Grundgesetz will das eigentlich nicht und ich finde das eigentlich auch richtig. Auf der anderen Seite macht es sicherlich auch Sinn der Fraktion innerhalb der CDU/CSU, die das gerne möchte, diese Hürde im Grundgesetz abzuschaffen, die rote Karte zu zeigen. Grundsätzlich glaube ich aber, dass diese Übung eigentlich sich nicht dafür eignet, dieses Thema aufzumachen, weil es einfach mal Sinn macht, so ein Szenario dann auch mal praktisch zu üben. Und ich glaube auch nicht, dass es hier ein Einfallstor ist, um die Bundeswehr jetzt dauerhaft Polizeiaufgaben in Deutschland wahrnehmen zu lassen.
ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg. Dankeschön.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Justin Bieber. Ich mag den ja, Justin Bieber. Aber in erster Linie mögen ihn kleine Mädchen. Und das hat sich in Australien zunutze gemacht. Ziemlich krasse Geschichte. Er hat sich nämlich im Netz als dieser Popstar Justin Bieber ausgegeben und Mädchen sexuell belästigt. Die Anklage steht. Am 8. April geht die Verhandlung in Brisbane los. Worum geht's, Pascal?
Naja, der Mann ist nicht mehr ganz so bieberfrische 42 Jahre alt. Gordon C. heißt er, ist ein Juradozent und der hat sich auf Facebook und Skype rumgetrieben und 16-jährige Mädchen aufgefordert, ihm mal nett Nacktbilder zu schicken. Die Polizei war ihm schon vorher durch ähnliche Vergehen auf die Schliche gekommen, unter anderem durch Hinweise von deutschen und amerikanischen Behörden im November.
Wie ist das dann noch größer geworden?
Ja, das wurde wirklich größer, denn die Polizei wollte ihn dann erstmal nicht freilassen aus der Untersuchungshaft, auch nicht auf Kaution. Er habe nämlich einen räuberischen Appetit auf Kontakt zu Kindern, ließ die verlauten. Der wollte aber wiederum für die Ermittlung seine Social-Media-Passwörter nicht rausrücken, also haben die dann seinen PC untersucht und dann doch noch einiges gefunden. Die Anklage lautet seit dieser Woche Vergewaltigung, sittenwidriger Umgang mit Kindern, Besitz kinderpornografischen Materials in 931 Fällen seit 2007. Die australische Polizei sieht das wirklich jetzt als Beispiel dafür, dass Straftäter einfach global tätig sind bei sowas.
Ein Australier, der sich als Justin Bieber ausgibt, legt Mädchen rein im Netz. Jetzt hat man ihn gefasst. Pascal Fischer mit den Infos in D-Radio Wissen. Danke.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Da gab es ja ziemlich Zoff diesmal im Vorfeld des EU-Gipfels, denn die 28 EU-Staaten, die mussten den neuen EU-Ratspräsidenten bestimmen. Das war bisher Donald Tusk aus Polen. Und 27 der 28 Länder haben ihn auch unterstützt. Nur nicht sein eigenes Heimatland. Polen hatte gedroht, bei einer Wiederwahl von Tusk den ganzen Gipfel platzen zu lassen. Um 16 Uhr dann heute Nachmittag haben sich die Staats- und Regierungschefs getroffen. Die Wahl des Ratspräsidenten war direkt der erste Punkt auf der Tagesordnung. Und dann, Thomas Otto in Brüssel, ging alles ganz, ganz schnell.
Genau, klares Ergebnis. 27 von 28 Staaten für Donald Tusk, eine Stimme dagegen. Das war die polnische. Man hätte nicht mal 27 Staaten gebraucht. Es hätten schon allein 16 Staaten gereicht, die 65% der Bevölkerung repräsentieren. Aber damit ganz klares Ergebnis. Polen steht mit der Ablehnung von Tusk ganz allein da.
Ja, und dann diese Androhung von wegen, wir hauen ab vom Gipfel. Erpressen lassen wollte man sich nicht.
Nee, das wollte man sich nicht. Es wäre anders gewesen, wenn man die Abstimmung verschoben hätte. Das war ja das, was Polen verlangt hatte, dass man eben sagt, wir entscheiden später über den Ratspräsidenten. Hätte man ja auch bis Ende Mai Zeit gehabt, aber jetzt eben klares Ergebnis und keine Hängepartie. Und man hat eben auch eine Spaltung der EU vermieden. Es gibt ja diese Visegrad-Gruppe, also Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei. Die treffen sich vor den Gipfeln auch immer und handeln so ein bisschen aus, was sind unsere Positionen. Und auch die anderen drei Visegrad-Staaten haben also nicht mit Polen gestimmt. Von daher standen sie wirklich ganz allein da und man könnte in Gänsefüßen sagen, Erpressungsversuch hat nicht funktioniert.
Aber trotzdem, also Polen hatte vorher mit massiven Konsequenzen sogar Blockade gedroht, wenn Tusk wiedergewählt wird. Was droht denn da jetzt?
Na, es hätte einerseits heißen können, wir reisen sofort ab. Das ist bisher nicht passiert und ich denke, dass, wenn es jetzt bisher nicht passiert ist, wird es auch bis zum Ende des Gipfels nicht passieren.
Okay.
Es könnte auch heißen, wir unterzeichnen die Abschlusserklärung nicht. Am Ende so eines Gipfels gibt es ja immer eine Abschlusserklärung, die dann alle Staaten mittragen, wo man den Konsens findet, wie man weiter vorgehen will in allen möglichen Bereichen. Und da will der Rat natürlich vermeiden, dass da einer aus der Reihe springt und sagt, ich stimme nicht mit dafür, man will da eben den Konsens haben. Wäre jetzt notfalls auch möglich zu sagen, gut, Polen unterzeichnet nicht, dann gibt es eben eine sogenannte Erklärung des Rates. Und dann ist Polen eben nicht mit umfasst in dieser Erklärung. Man hat trotzdem so eine Art Abschlussdokument.
Kannst du mal erklären, warum die Polen ihren eigenen Landsmann verhindern wollen?
Also Tusk gilt so ein bisschen als Erzfeind von Jarosław Kaczynski. Das ist der ehemalige Ministerpräsident und gleichzeitig eben der Parteichef der regierenden nationalkonservativen PiS-Partei. Und er gilt eben so ein bisschen als der eigentliche Mann, der sozusagen die Fäden in der Hand hält. Tusk war von 2007 bis 2014 Ministerpräsident, Premier in Polen und damit eben der direkte Nachfolger von Kaczynski. Und er ist eben auch politisch, kommt da aus einer ganz anderen Ecke. Also sind sie nicht nur politisch irgendwie weit voneinander entfernt. Da gibt es eben auch noch die Verstrickung mit dem Absturz dieses Flugzeugs in Smolensk damals, wo ja der Bruder von Kaczynski gestorben ist und Kaczynski Tusk da so eine moralische Mitschuld mit für gibt. Also das geht da ganz tief auch ins Emotionale rein, diese Feindschaft. Was aber auch noch gibt, das ist so eine Vermutung, Tusks Amtszeit hier in Brüssel endet ja 2019 und dann stehen in Polen Parlamentswahlen an, später auch Präsidentschaftswahlen. Und wenn dann in Donald Tusk vielleicht in die polnische Politik zurückkehren möchte und dann noch 5 Jahre Erfahrung als Ratspräsident auf internationalem Parkett mitbringt, ist das natürlich eine super Werbung und das kann nicht im Interesse der PiS sein. Und deshalb haben sie dieses innenpolitische Thema jetzt auf der EU-Ebene ausgetragen.
Ja eben, aber es ist nun mal internationales Parkett. Warum ist dieser innerpolitische Konflikt aus Polen überhaupt auf EU-Ebene gelandet?
Ja, das fragt man sich hier in Brüssel ehrlich gesagt auch so ein bisschen, warum man das so weit eskalieren lässt und warum die Regierung so einen Streit in der EU nicht heraufbeschwört, aber zumindest es wirklich auf sowas ankommen lässt, eigentlich nur aus innenpolitischen Gründen. Andererseits, wenn wir uns mal die Lage angucken, es gibt ja nebenbei noch dieses Rechtsstaatlichkeitsverfahren mit der EU-Kommission, wo die Kommission sagt, die Reform des Verfassungsgerichts, auch die Reform im Rundfunkbereich, das hat mit Rechtsstaatlichkeit nichts zu tun und wenn ihr da nicht einlenkt, dann können wir ein Verfahren gegen euch eröffnen, wo euch am Ende sogar das Stimmrecht entzogen werden könnte. Also da läuft schon so eine ganze Maschinerie im Hintergrund und da gibt es schon seit Monaten immer wieder Streit und Geplänkel mit Polen. Das ist jetzt sozusagen nur eine weitere Stufe in dieser Eskalation.
Wie geht es jetzt weiter mit dem Gipfel?
Also ich denke mal, die weiteren Gespräche werden heute so laufen erstmal wie geplant. Man muss dann einfach mal gucken, wie Polen sich verhält heute Abend, ob sie dann die Abschlusserklärung mit unterzeichnen oder nicht. Und dann werden wir sehen, ob man da sozusagen aus polnischer Sicht nochmal einen draufsetzt oder ob man sagt, gut, die Drohkulisse hat nicht funktioniert, jetzt lassen wir auch mal gut sein.
Aber bis hierhin können wir schon mal sagen, ein Tusch. Für Tusk, er ist als EU-Ratspräsident wiedergewählt worden. Infos waren das aus Brüssel von Thomas Otto in D-Radio Wissen. Dankeschön.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Mitten in Washington, neben dem Washington Monument in der National Mall, ganz in der Nähe des Weißen Hauses, da demonstrieren gerade US-Ureinwohner und Unterstützer nicht gegen Trump, sondern gegen den Bau einer Ölpipeline im Staat North Dakota. Indirekt wird also doch gegen Trumps Politik demonstriert. Diese Pipeline, die soll nämlich durch ein Gebiet verlaufen, das den Stammesmitgliedern heilig ist, da dort ihre Ahnen bestattet wurden. Außerdem würde die Pipeline den Zugang der Menschen zu einem Stausee erschweren. Und um also gegen diesen Bau dieser Pipeline zu demonstrieren, haben die Aktivisten im Herzen von Washington Tipi-Zelte aufgestellt, in denen amerikanische Ureinwohner vom Stamm der Sioux und ihre Unterstützung Vorträge und auch Workshops organisieren. Rolf Bühlmann ist für uns in Washington. Rolf, wie ist denn da aktuell der Stand der Dinge? Also die Klage der Stämme gegen den Bau der Pipeline, die läuft noch. Obama hatte den Bau vorerst gestoppt und Trump wieder erlaubt.
Richtig, Trump hat den Bau wieder erlaubt und es ist auch schon wieder losgegangen mit den Bauarbeiten vor Ort. Und gleichzeitig läuft eben der juristische Kampf gegen diese Pipeline noch weiter. Gerade vorgestern erst gab es eine neue Niederlage für die amerikanischen Ureinwohner vor einem Gericht. Die hatten einen sofortigen Baustopp verlangt, das hat ein Richter abgelehnt. Aber es läuft noch ein weiteres Verfahren, da wird dann Ende April eine Entscheidung erwartet. Also noch ist nicht alles vorbei, aber die Bauarbeiten laufen, wie gesagt, weiter und es sieht so aus, als würde die Pipeline fertig gebaut.
Wie genau sieht der Protest momentan aus in Washington?
Es hat sich jetzt verlagert eben aus North Dakota. Dort ist das Protestlager aufgelöst worden. Hier in die Hauptstadt, allerdings auf deutlich kleinerem Niveau als das, was wir da in North Dakota gesehen haben. Da wurde ja eine richtige Stadt mitten im Feld aufgebaut. Ein riesiges Zeltlager mit tausenden Menschen, die da teilweise waren. Jetzt reden wir von wenigen hundert, die im Moment da sind, von einigen Tipis, die aufgebaut sind. Diese Indianerzelte also mitten in der Stadt, auf der National Mall, da wo die großen Monumente sind. Aber dort darf man zum Beispiel nicht über Nacht in den Zelten bleiben, sondern die gehen schön brav nach Hause abends. Tagsüber gibt es da eben Informationsveranstaltungen, Gebetsrituale. Es geht eben darum, die Leute weiterhin aufmerksam zu machen auf die Probleme der amerikanischen Ureinwohner.
Das heißt, es geht bei diesem Protest nicht nur um die Pipeline in North Dakota.
Das hoffen jedenfalls die Veranstalter. Was sie jetzt versuchen wollen, ist dieses Bewusstsein für die Probleme, die die amerikanischen Ureinwohner haben, weiterhin anzufachen und dafür Sorge zu tragen, dass es eben nicht nur um diese eine Pipeline geht, sondern um ganz ähnliche Projekte, die es anderswo im Land ja auch gibt und eben um die Probleme, die in den Indianerreservaten in den USA insgesamt bestehen. Man möchte einfach diese Bereitschaft, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen, die es im Moment gibt in der amerikanischen Gesellschaft, einfach beibehalten und dafür sorgen, dass das Thema nicht wieder vergessen wird.
Wie stehen denn eigentlich die Chancen, dass sich Trump mit den Vertretern der Sioux zum Beispiel persönlich trifft?
Ziemlich null, würde ich jetzt mal sagen, ohne dass ich es definitiv sagen könnte. Aber Präsident Trump ist nicht bekannt dafür, dass er sich gerne mit seinen Gegnern trifft. Er hat auch wirklich viele wichtige Dinge zu tun oder Dinge, die ihm im Moment wichtiger sind, vor allen Dingen im Kampf um die Gesundheitsreform. Der Terminkalender ist ziemlich eng durchgetaktet. Sie werden sich bemerkbar machen, die Demonstranten, denn sie wollen morgen auch Richtung Weißes Haus ziehen. Es wird einen Demonstrationszug geben und ich könnte mir vorstellen, dass Trump das dann auch mitbekommt, aber ein direktes Treffen sehe ich im Moment nicht.
Die Ziele der Demonstranten, die werden wahrscheinlich so nicht umgesetzt werden, aber ist eventuell ein Kompromiss in Sicht oder wird es komplett einfach abgeblockt?
Naja, bei so einem Bauprojekt ist es schwierig, einen Kompromiss zu finden. Entweder wird das Ding gebaut oder es wird nicht gebaut. Und es geht ja im Moment eben darum, dass die Demonstranten in North Dakota die Sorge hatten, dass Wasser zum Beispiel verschmutzt werden könnte. Mit genau der Anordnung, die Donald Trump jetzt schon erlassen hat, wird die Pipeline genau da weitergeführt, wo die Demonstranten Angst hatten, dass es zu dieser Verschmutzung kommen könnte. Da gibt es offenbar keine Kompromissbereitschaft von der Trump-Regierung. Und deswegen würde ich sagen, in dem Fall ist Kompromiss schwer möglich. Welche anderen Themen noch angesprochen werden, muss man jetzt mal sehen, je nachdem, wie sich das weiterentwickelt.
Die Radio-Wissen-Korrespondent Rolf Bühlmann in Washington, wo momentan am Monument gegen den Bau einer Ölpipeline demonstriert wird.
Die Radio-Wissen. Redaktionskonferenz.
Er ist gerne mal frustriert, sarkastisch und wahrscheinlich eher männlich, ne? Auch schon mittelalt, 39 Jahre alt. Garfield, der orange-schwarze Cartoon-Kater. Seit 1978 ist er am Start. Und dieser Tage gab es eine sehr wilde Diskussion rund um Garfield über die Frage, ist Garfield männlich? Es hat einen kleinen Wikipedia-Krieg darüber gegeben, Pascal, ne?
Ja, 60 Stunden lang ist das sogar gegangen auf der Wikipedia-Seite zu Garfield. Ein sogenannter Edit War, also dann ging es immer los. Garfield ist männlich. Nein, Garfield hat kein Gender, war da abwechselnd zu lesen, zum Teil im Minutentakt. Und schließlich hat Wikipedia die Seite dann dicht gemacht.
Weiß man, wie oft das hin und her gegangen ist?
Ja, so einige Male. Ich glaube, allein in den letzten Tagen dann wieder 20 Mal. Also ging richtig ab.
Warum gerade jetzt dieser Krieg?
Ja, kleine Vorgeschichte. Der Satiriker Virgil Texas hat ein Interview mit Jim Davis ausgegraben. Das ist ja der Garfield-Schöpfer von vor 2 Jahren. Und darin sagt Davis, Garfield sei universell, nicht männlich, weiblich, alt, jung, hat auch keine bestimmte Rasse. Ja, und das hat Virgil Texas dann auf der Wikipedia-Seite geändert. Wütendes Zurückeditieren folgte, hin und her, mit philologischen Belegen aus jahrzehntealten Comics. Richtig Kulturkrieg war angesagt. Und schließlich hat dann Jim Davis für Klarheit gesorgt. Garfield ist männlich.
Ja, da können Menschen richtig fleißig werden und dann noch Quellen rauskramen. Also jetzt ist Ruhe bei Garfield.
Ja, auf der Genderfront schon, aber jetzt geht's woanders los. Ne? Da fragt man sich dann, ob er Moslem sei, ob er eigentlich verheiratet sei.
Ein Genderstreit rund um Garfield auf Wikipedia, 60 Stunden lang. Zwischendurch gab's wahrscheinlich Lasagne, ne? Hoffentlich sein Lieblingsgericht.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Terroranschläge, ein Putschversuch. Willkürliche Verhaftungen von Journalisten, dazu seit Tagen politischer Streit. Das deutsch-türkische Verhältnis ist zurzeit jetzt nicht unbedingt das Beste. Und auch 2016 war eher ein schwieriges Jahr, auch mit der Böhmermann-Schmähgedicht-Affäre. Jetzt ist allerdings momentan ITB in Berlin, die internationale Tourismusbörse. Und dort wirbt natürlich auch die Türkei um Touristen aus Deutschland. Heute hatte sich der türkische Tourismusminister beim Türkei-Stand auf der Messe angekündigt. Und unser D-Radio-Wissen-Reporter Carsten Zumack in Berlin. Carsten, hat der Minister weiter Öl ins Feuer gegossen?
Nein, zumindest nicht auf der Pressekonferenz des Tourismuslandes Türkei. Nabi Avcı, so heißt der Minister, hat die Gelegenheit stattdessen genutzt, um für sein Land als Urlaubsziel zu werben. Zudem pries er die deutsch-türkische Freundschaft. Auf Journalistenfragen allerdings reagierte er dann doch gereizt und oft mit Gegenfragen, sprach auch von Desinformationen und Kampagnen, die für die Situation der türkischen Tourismusindustrie mitverantwortlich seien.
Es gab ja immer wieder Meldungen in den vergangenen Monaten, dass die Türkei Buchungen eingebrochen wären wegen der Situation dort. Wie prekär ist denn die Lage für den Tourismus in der Türkei? Schmälern die politischen Auseinandersetzungen tatsächlich die Geschäfte vor Ort?
Ja, da gibt es aktuelle Zahlen vom Deutschen Reiseverband. Demnach sind die Buchungsumsätze in der Türkei mit deutschen Urlaubern um 40% im vergangenen Jahr eingebrochen und im Januar haben sich die Zahlen nochmal halbiert. Der türkische Tourismusminister setzt etwas moderater an, demnach aber immerhin noch 30% der deutschen Urlauber weggeblieben. Fakt ist, dadurch gehen natürlich den Anbietern insgesamt etliche Milliarden an Euro verloren. Man darf nicht vergessen, dass der Tourismus für die Türkei eine enorme wirtschaftliche Bedeutung hat und mehr als jeder 8. Arbeitsplatz in dem Land hängt an dieser Branche.
Wie wollen denn die türkischen Anbieter deutsche Urlauber zurückholen?
Tja, die werden umgarnt auf der internationalen Tourismusbörse ITB in Berlin zum Beispiel. Die Türkei hat hier eine eigene riesige Messehalle angemietet, ist damit größter ausländischer Aussteller. 129 Anbieter präsentieren sich dort, Hoteliers teilweise an winzigen 1 Quadratmeter kleinen Ständen, andere auch komplette Urlaubsregionen etwas größer. Da dominieren dann natürlich die klassischen Fotos von Meer, Strand, Pools, Luxusherbergen, teilweise auch Golfhotels. Das soll Appetit machen auf Urlaub. Man gibt sich auch betont gastfreundlich. Da werden türkische Backwaren, Süßigkeiten, Kaffee auch vergeben und da läuft klassische Musik. Da wird den Besuchern natürlich auch so eine Art heile Welt vorgegaukelt.
Giveaways, da eine komplette Halle mieten, geht dieses Konzept auf? Wie ist denn das Interesse an der türkischen ITB-Halle?
Ich fand die Halle auf den ersten Eindruck recht gut besucht. Tatsächlich trifft man auch den einen oder anderen deutschen Besucher, der sich da schon mit Reisekatalogen eindeckt. Aber wenn man genau hinhört, es wird vor allem türkisch gesprochen. Man bleibt dort meist unter sich. Ich habe auch türkische Reiseanbieter angesprochen, darunter ein Hotelier, der gleich mehrere 5-Sterne-Anlagen betreibt. In seinen Hotels, sagt er, kommen 95% der Gäste aus Deutschland. Das sagt viel über die Bedeutung aus. Natürlich seien auch bei ihm die Buchungszahlen zurückgegangen. Doch das halte sich in Grenzen und auch den Andrang in der Messehalle bewertet er besser als ursprünglich gedacht. Ich habe aber auch einen Gästeführer getroffen, der dort im Gang auf Flyern seinen persönlichen Dienst in der Türkei anbietet und der sagt, es seien diesmal deutlich weniger Besucher in der Halle als in den Vorjahren.
Hat dieser Gästeführer denn auch was gesagt zu seiner eigenen persönlichen Situation?
Ja, er spricht davon, dass bei ihm und bei anderen Gästeführern das Geschäft um sage und schreibe 90% eingebrochen ist. Mhm. Eine Katastrophe für ihn. Ganz so schlimm trifft es sicher die wenigsten, doch ganz klar ist, nach Terroranschlägen und Putschversuch schreckt jetzt auch die politische Auseinandersetzung viele Urlauber ab.
Und wird dieses politische Hickhack auch auf der ITB besprochen? Ist das dort ein Thema?
Natürlich, der Gästeführer, von dem ich eben erzählt habe, meint, es müsse endlich Ruhe einkehren. So etwas hört man an vielen Ständen dort auf der ITB, verbunden immer mit dem Zweckoptimismus. Wenn sich die Aufregung gelegt hat, würden auch die Gästezahlen in der Türkei wieder anziehen. Der türkische Tourismusminister rechnet schon für dieses Jahr mit einer deutlichen Aufholjagd, hat er heute gesagt. Das klingt im Moment aber etwas wie das berühmte Pfeifen im Walde.
Wie sich die Türkei in schwierigen Zeiten versucht, als Reiseziel zu präsentieren. Carsten Zumak war das von der Tourismusmesse ITB in Berlin.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ihr hört tagsüber bei uns immer unsere Wissensnachrichten, so gegen Viertel vor. Und am Abend haben wir die besten Meldungen draus.
D-Radio Wissen, Wissensnachrichten.
Die neuesten Erkenntnisse über den Neandertaler kommen nicht aus Knochen oder seiner DNA, sondern aus seinem Zahnbelag. Ein internationales Forscherteam wollte herausfinden, wie der Neandertaler wirklich gelebt hat. Und damit auch typische Bilder widerlegen eines Urmenschen, der mit Fell und Speer in einer Höhle sitzt und an einer Fleischkeule nagt. Das Ergebnis der Forscher? Es gab nicht den typischen Neandertaler. Sie lebten so, wie es in einer Region möglich war. Im Zahnbelag von Neandertaler-Überresten in Spanien fanden die Forscher Hinweise darauf, dass sich die Neandertaler komplett vegetarisch ernährten. Von Nüssen und Pilzen, aber auch von Moos und Baumrinde. Die Neandertaler dort lebten in einer Waldregion, in der sich wohl nichts anderes fand. Dagegen lebten Neandertaler in Belgien zu ihrer Zeit in einer Steppenlandschaft. Dort gab es wohl auch Wollnashorn und Mufflonschaf zu essen. Der Zahnbelag gibt aber noch andere Hinweise auf den Neandertaler. Zum Beispiel, dass die Exemplare aus Spanien chronisch krank waren. Dagegen kauten sie wohl Pappelholz als eine Art Naturaspirin. Um sich richtig viel zu merken, braucht man kein außergewöhnliches Gehirn. Neurologen aus den Niederlanden haben die Hirne von 23 Erinnerungsprofis untersucht. Das waren alles Leute, die sich in kurzer Zeit sehr viel merken konnten und auch schon mal bei einem Wettbewerb gewonnen hatten. Bei den Gehirnen fanden die Forscher keine großen Unterschiede. Aber die Regionen, die mit der Erinnerung zusammenhängen, waren aktiver. Danach trainierten die Forscher mehrere Testpersonen, die bis dahin keine besonderen Erinnerungsfähigkeiten hatten. Sie benutzten dafür typische Techniken, zum Beispiel den Gedächtnispalast. Dabei merkt man sich Sachen, indem man sie als Bilder in einem virtuellen Raum abspeichert. Nach 6 Wochen hatten sich die Testpersonen deutlich verbessert. Sie konnten sich zum Beispiel von einer Liste mit 72 Wörtern mehr als 60 merken. Davor waren es im Schnitt nur halb so viele. Einer der Forscher sagte der BBC, dass sich ein gutes Erinnerungsvermögen erlernen lässt. Sogar wer am Anfang ein schlechtes Gedächtnis hat, kann mit Profitechniken viel besser werden. Wenn Menschen irgendwann auf dem Mars leben sollen, müssen sie da auch was zu essen haben. Forscher experimentieren gerade schon damit, was sich auf unserem Nachbarplaneten anbauen lässt. Das Portal Golem berichtet jetzt über einen Erfolg in Peru. Forscher am Internationalen Kartoffelcenter sind sich sicher, dass Kartoffeln gut auf dem Mars wachsen würden. Sie hatten die Pflanze in einem Labor angebaut und dabei eine Art Gewächshausluft auf dem Mars erzeugt, mit dem passenden Sauerstoff und dem passenden Kohlendioxidgehalt. Die Forscher brauchten auch unter anderem noch einen sehr trockenen und salzigen Boden. Den besorgten sie sich in einer Wüste in Peru, wo der Boden ähnlich ist wie auf dem Mars. Von ganz alleine wuchsen die Kartoffeln übrigens nicht so gut. Die Forscher mussten noch Dünger dazugeben, weil der trockene Salzboden nicht genug Nährstoffe hatte. Und eine Sache konnten die Forscher gar nicht simulieren, nämlich die andere Schwerkraft. Auf dem Mars ist sie nur ein Drittel so groß wie auf der Erde. Das könnte das Wachstum der Kartoffel entscheidend beeinflussen.
D-Radio Wissen.
Jetzt schätzt mal, wie viel Prozent der Fläche von Deutschland Wald ist. Also ich habe so 21% geschätzt, einfach mal eine Zahl gesagt. Es sind aber 31% in Hektar, auch wenn man sich das nicht so gut vorstellen kann, sind es 11 Millionen. Und die Baumart, die da am meisten vertreten ist bei uns in Deutschland, ist die Fichte mit 25%. Damit ist sie eine der wichtigsten Bäume der deutschen Forstwirtschaft. Aber sie hat ein Problem und dieses Problem heißt Klimawandel. Deswegen könnte sie aus manchen deutschen Regionen tatsächlich vollkommen verschwinden. Aber vielleicht gibt es eine Alternative und das ist die Douglasie. Felicitas Böselager aus dem D-Radio-Wissen-Team. Erstmal eins nach dem anderen. Was ist die besondere Eigenschaft der Fichte?
Also erstmal ist die Fichte eine heimische Baumart. Die kommt vor allem in den Gebirgslagen und im Mittelgebirge vor. Deshalb spielt sie in Bayern eine ganz besondere, wichtige Rolle. Und warum sie für die Forstwirtschaft so interessant ist, das hat mir Markus Kühling vom Deutschen Forstverein erklärt.
Weil sie eben relativ schnell wächst und weil sie eben auch lange Stämme hat, die gerade wachsen, ist sie eben sehr geeignet für die Sägeindustrie und eben auch für die Weiterverarbeitung zu Bauholz.
Eine Fichte braucht zum Wachsen ungefähr 60 Jahre und das ist in der Forstwirtschaft sehr schnell. Eine Sache, mit der sie aber nicht klarkommt, das ist die Trockenheit.
Okay, Stichwort Trockenheit. Das ist ja was, was mit dem Klimawandel möglicherweise auf uns zukommen kann, zumindest in einigen Regionen und lokal. Damit kommt die Douglasie dann gut klar?
Ja, die Douglasie, die kommt ursprünglich aus Kanada und die war da ganz vielen verschiedenen Wetterbedingungen ausgesetzt. Deswegen kann sie lange Trockenperioden ganz gut überstehen. In Deutschland ist das zum Beispiel für Franken nützlich, weil da wird es zusehends trockener und das ist eben eine der Regionen, in denen die Fichten wahrscheinlich nicht überleben wird. Und ansonsten kann die Douglasie alles das, was die Fichte auch kann. Sie wächst schnell, sie hat einen schönen Stamm. Beim Bau von Dachstühlen ist sie sogar noch beliebter als die Fichte, weil sie sehr gute statische Eigenschaften hat.
Okay, hört sich an, als wäre die Douglasie ein Superheld bei den Bäumen, aber es gibt auch immer ein Aber.
Ja, es gibt sogar ein paar Abers. Zum einen gibt es ja auch Menschen, die sagen, es wird nicht unbedingt trockener, sondern vielleicht wird es auch nasser bei uns durch den Klimawandel. Dann sagen einige Naturschutzverbände, die Douglasie sei eine invasive Art. Das sehen die Forstwirte ein bisschen anders, weil die Douglasie sich nicht von selbst vermehrt, sondern gepflanzt werden muss und deshalb auch niemanden verdrängt. Tja, und dann ist die Douglasie auch nicht gegen alle Krankheiten gefeit. Eine Douglasienart hatte vor ein paar Jahren sogar eine Krankheit, die hieß Schütte und an der sind sehr viele Douglasien gestorben. Und wachsen kann die auch nicht überall. Also für den Wald heißt es, die Mischung macht's.
Die Fichte, ich habe es ja gerade gesagt, macht 25% des deutschen Waldes aus. Wie ist das bei der Douglasie momentan?
Im Vergleich zur Fichte ist da echt noch nicht so viel los. Es gibt 2% Douglasien. Das Bundesland mit den meisten Douglasien, das ist übrigens Rheinland-Pfalz.
Du bist heute Abend unser Baumprofi und hast einen Ausblick. Wie wird denn der Wald der Zukunft bei uns in Deutschland aussehen?
Ja, das ist nicht so leicht zu sagen, weil Forstwirte ein bisschen andere Zeitrechnungen haben als wir.
Eine Waldgeneration sind so um die 100 bis 300 Jahre, also fernab von sag ich mal, menschlichen Vorstellungskräften. Das sind so 3 oder 4 Generationen, wie sich ein Wald langsam verändert.
Sagt Markus Kühling. Aber es gibt Modellrechnungen vom Bundeslandwirtschaftsministerium und sie sagen, dass die Douglasie wahrscheinlich auf 4% anwachsen wird. Insgesamt wird der Anteil der Nadelbäume in Deutschland aber zurückgehen.
Baumjournalistin Felicitas Böselager über die Fichte und die Douglasie. Wir können sie leider nicht 100 Jahre lang beobachten.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Auf Platz 13 in der Tabelle momentan. Beim FC Schalke 04, da läuft es in dieser Saison nicht ganz so dolle. Und schon gar nicht gegen den Gegner heute Abend, Borussia Mönchengladbach. Gegen die hat Schalke gerade erst am Wochenende in der Bundesliga 4-2 verloren. Heute Abend die nächste Begegnung, diesmal in der Europa League. Wie geht man mit dem Druck um? Nach so ein paar Tagen, nach so einem Spiel. Schalke hat einen Mental Coach eingesetzt, um neue Impulse zu setzen, heißt es. Aber was kann das bringen? Fragen wir den Sportdirektor von Greuther Fürth, den Sportpsychologen und ehemaligen Profi Martin Meichelbeck. Gerade erst am Samstag die Niederlage gegen ziemlich gute Gladbacher. Jetzt kommen die Borussen nach Schalke. Was kann, was muss ein Mental Coach da tun?
Ja, also grundsätzlich glaube ich, ist es erstmal immer schwierig, wenn man so einen Mentaltrainer oder Sportpsychologen als Feuerwehrmann sieht. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Psychologie als ein normaler Bestandteil einfach in der Unterstützung der Spieler auch da ist, wie jetzt auch der Athletiktrainer oder die Physiotherapie. Das ist eigentlich so das Erste. Ja, und das Zweite ist, dass er sicherlich halt auch in den Einzelgesprächen einfach auch mal guckt, okay, ist der Spieler eher so nach außen orientiert, also sucht er eher so die Ursachen für den negativen Lauf eher so außerhalb seiner Person oder eher so bei sich. Das wäre immer ganz gut. Also da spricht man in der Psychologie immer so von Attribuierung, weil wenn man wieder mehr so den Weg zu sich findet und auch mal guckt, okay, was zeichnet mich aus, was kann ich auch in die Gruppe einbringen, was kann ich tun, um halt auch meine Leistung auch optimal abzurufen und nicht zu sehr nach außen orientiert bin, wie jetzt mein Mitspieler ist oder wie der Trainer mich angeschissen hat oder sonst irgendwas. Wenn man sich von solchen Dingen ein bisschen frei macht, dann glaube ich, kriegt man wieder so den Fokus auf sich und dementsprechend auch eine höhere Leistungsfähigkeit.
Kommt das denn oft vor im Profifußball, dass man so von sich weg und dann auf die Mitspieler?
Ja, total. Ja, das ist ein wunderbares Phänomen im Fußball. Also wenn man verliert, dann sprechen die Spieler meistens dann in der Kabine nur von anderen. Ja. Ne? Also der Schiri, der Ball, Platz war scheiße, Zuschauer, warum pfeifen die? Also man ist sehr eben nach außen orientiert, external orientiert. Das macht man natürlich, um seinen eigenen Selbstwert hochzuhalten und sich auch selbst zu schützen. Das ist auch völlig okay. Nur irgendwann sollte man dann schon auch wieder zu sich zurückkehren und dann auch zu gucken, okay, was war heute, was habe ich gut gemacht, was habe ich nicht so gut gemacht, wie kann ich Dinge wieder besser machen. Also eher so in diesem lösungsorientierten Ansatz zu sein. Und das ist bei Spielern häufig eher so ein bisschen ein Problem, gerade wenn sie extrem narzisstisch dann auch sind. Ne? Also wenn sie extrem nicht sehr kritikfreundlich sind.
Sie haben gerade den Faktor Zeit angesprochen. Wie viel kann man denn in ein, zwei Tagen überhaupt noch rumreißen?
Ja, man kann da schon einiges machen. Es liegt aber letztendlich auch, man muss sich davon verabschieden, dass jetzt ein Mentalcoach kommt und dann alles verändert. Also die Lösung liegt ja immer beim Menschen selbst. Ein Mentalcoach ist ja letztendlich auch nur eine Hilfe zur Selbsthilfe. Und der Profifußballer ist ja schon in der Lage, gut zu sein, wenn es drauf ankommt. Deswegen ist er auch Profi geworden. Und dementsprechend kann er sich da schon auch neu programmieren. Ne? Das ist schon möglich.
Der Trainer von Gladbach, Dieter Hecking, der hat ja gesagt, wir werden auf eine wütende Mannschaft, auf wütende Schalker treffen. Wie lässt sich aus Schalker Sicht Wut denn positiv nutzen? Geht das überhaupt?
Also nehmen wir mal an, die werden jetzt wütend. Dann kann sich das natürlich in eine gute Aggressivität halt auch auf dem Platz zeigen, in eine gute Kommunikation auf dem Platz, wo man sich halt extrem fordert und fördert. Wenn es der Fall ist, dann hast du natürlich da eine gute Körpersprache, ein gutes Miteinander und dann gewinnst du dann vielleicht auch die 50-50-Situation. Gerade auf Schalke ist es ja immer sehr emotional und impulsiv. Dann kann sich da schon eine ganz gute Energie entwickeln. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass man vielleicht zu viel will, ne, mit dieser jetzt als Recht-Einstellung und dann vielleicht zu sehr in der Druckkomponente drin hängt und dann eher so vielleicht dann verkrampft und dann doch wie so ein Dominoeffekt sich dann die Angst von einem auf den anderen überträgt. Das ist dann auch möglich, ja. Also wütend, es kann positiv sein, aber kann natürlich auch in eine blockierende Richtung auch gehen, ne.
All diese Übungen, die Sie jetzt angesprochen haben, kann man die auch ins normale Leben übertragen? In welchen Berufsfeldern guckt man denn doch eher auf andere noch, außer im Profifußball?
Ja, der Profifußball ist jetzt natürlich eine sehr besondere Gattung. Ne? Also das ist natürlich mittlerweile alles sehr, sehr gläsern und extrem narzisstisch. Das ist schon gut, das hat man auf Management-Ebenen hat man das auch. Ah. Aber beim Fußball ist halt mittlerweile eine unglaubliche Dynamik drin. Das macht es natürlich nicht so leicht. Ne? Also du hast unglaublich viele Reize, gerade in den sozialen Medien. Das ist jetzt gerade für so junge Menschen ist es nicht so leicht, das auch alles immer so von sich wegzuhalten, dass du dich voll konzentriert auf deine Leistung da auch fokussierst. Ne? Das ist wirklich eine Kunst. Und wir reden da manchmal von 19, 20, 21-jährigen Menschen, wo halt einfach eine Höchstleistung erwartet wird. Letztendlich geht es ja immer so um die eigenen Ressourcen. Also man muss die sich halt angucken, was kann ich halt noch nicht so gut und was kann ich für mich entwickeln. Und deswegen kann man das auch auf das eigene Leben oder auf den eigenen Beruf natürlich auch immer übertragen. Und ja, und wenn man dann halt so ein bisschen bei sich bleibt und irgendwie nicht so sehr nach irgendwie Anerkennung von außen da strebt oder wirklich sich auch anerkennt und sich so akzeptiert, wie man ist, dann hat man schon viel gewonnen auch. Ne?
Martin Meichelbeck, Sportpsychologe und Sportdirektor von Greuther Fürth.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Jetzt eine Geschichte, die zeigt, man sollte rechte Parteien mal öfter beim Wort nehmen und sie dadurch vielleicht sogar in den Ruin treiben. Kai Blitzer, ein Stadtrat aus dem Städtchen Olpe in NRW, verklagt die rechte Partei Der Dritte Weg. So heißt die Partei. Der Grund ist, sie haben ihm bisher keine Reise nach Afrika geschenkt. Hä? Warum sollten sie eine Reise ihm schenken, Pascal?
Weil sie es eigentlich versprochen haben. Blitzer ist grüner, die Partei Der Dritte Weg, die sind eher rechts. Die werden sogar vom Verfassungsschutz beobachtet. Also hat diese Partei vielen politischen Feinden im Kreis Olpe letztes Jahr Postkarten geschickt. Da stand drauf, wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Ja, und weiter, Gutschein für die Ausreise aller Überfremdungsbefürworter Richtung Afrika. Da konnte man dann also ankreuzen, per Boot, Flugzeug oder zu Fuß über die Balkanroute. Blitzer hat das gemacht und an die angegebenen Rücksendeadressen geschickt. Also eigentlich war das ja als Drohung gemeint, ne? Aber Blitzer findet, nö, war es nicht, wie so ein Preisausschreiben oder sowas. Die sollen jetzt nach einem Jahr endlich mal ihre Reise rausrücken und jetzt hat er Klage eingereicht.
Und nehmen die das ernst?
Ja, die haben tatsächlich in eine Szene bekannte Anwältin mit dem Fall betraut. Naja, muss man sich ja mal ausrechnen. Die Partei hat 10.000 solcher Karten losgeschickt. Wenn jetzt nur ein paar Leute so handeln wie Blitzer und das wirklich dann auch erstreiten, dann gehen die ganz schön schnell pleite da.
Warten wir mal ab, was dabei rauskommt.
Ja.
Das war die Redaktionskonferenz an diesem Donnerstagabend mit Pascal Fischer.
Tschüss.
Und mit Ralf Günther. Bye-bye.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.